Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von Hoss und Hopf. Mein Name ist Philipp Hopf, mit dabei Chiara Chaussainpour. Und ein Thema, das uns beide heute bis ins Mark getroffen hat und das mal wieder zeigt, wie wichtig es ist, über seinen eigenen Horizont rauszugehen, sich mit neuen Dingen zu befassen, um einfach Neues zu lernen durch den Research. Und wir hatten dieses Thema Organhandel, ja, der geheime Organhandel. Was bedeutet das? Warum gibt es Kreise auf der Welt? Warum gibt es Institutionen? Warum gibt es immer wieder Menschen, die berichten, dass Organe gestohlen werden? Aber auch das Organspendemodell in Deutschland ist hochinteressant. Und ich sage, Leute, das ist ein Podcast, schaut es euch bis zum Ende an. Gerade am Ende werden wir noch darauf eingehen, wie der Organhandel in China läuft. China hat eine ganz krasse Ausnahmerolle, weil sie sehr, sehr viele Organspender haben. Du hast in China die schnellste Zeit, die schnellste Umlaufzeit von Anfrage auf ein Organ, bis du es kriegst. Und wir gehen darauf ein, warum das so ist. Ich sage euch, da wird euch das Blut in den Adern gefrieren, wenn ihr das mitbekommt. Das war auch für mich total krass. Kian, auch du, ich glaube, du hast dich mit diesem Thema Organspende auch noch nicht großartig befasst, oder?
Nee, Organspende, erstmal hallo an alle Podcast-Hörer. Organspende hat man so im Schulunterricht, hat man so besprochen. Und da war ja auch immer das Ding, gibt es da irgendwelche rationalen Argumente dagegen?
Genau.
Was dann immer gefühlt so dargestellt wurde, als würde es das nicht geben. Das Thema Organhandel jetzt und das, was wir jetzt so erfahren haben im Research, das ist echt eine sehr, sehr dunkle Nummer, die sehr, sehr viel verruchter und deutlich schlimmer ist, als ich davon ausgegangen bin vorher. Einfach nur, als ich mir Gedanken zu dem Thema gemacht habe. Und ich glaube, da sind wirklich viele Leute unter den Zuhörern auch, die sich noch nie damit so in dem Detail auseinandergesetzt haben, die jetzt auch schockiert sein werden, was für ein Ausmaß das annimmt. Wirklich, dass es da teilweise gar nicht mehr um tote Menschen geht, sondern um halb lebende Menschen oder Menschen, die sonst überlebt hätten, bei denen da also wirklich grauenhafte Dinge ausgeführt werden. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, das wir uns heute mal anschauen und beleuchten werden. Bevor wir aber zum Thema kommen, Philipp, will ich einmal die Zuschauer fragen. Es läuft ja aktuell die EM in Europa, in Deutschland. Deutschland ist Austragungsort und unabhängig von den Spielen, unabhängig von der Mannschaft gibt es und hagelt es ja aktuell extrem viel Kritik von internationalen Medien, also sprich Medien aus Nachbarländern, sei es Schweden, England, die ganz krass die Ordnung und die Organisationsfähigkeit von Deutschland bei dieser EM kritisieren und die das mit der damaligen WM in 2006 vergleichen und sagen, dass es ein katastrophaler Zustand ist. Wenn ihr da Lust drauf habt, dann machen wir da gerne mal auch ein bisschen Research zu. Einfach mal schauen, was ist da los, woran liegt das, was sind da die Prioritäten aktuell und machen da auch einen Podcast drüber. Also lasst uns das gerne mal in den Kommentaren wissen oder lasst einfach ein Like da, dann wissen wir das.
Hast du denn, Kian, bevor wir jetzt gleich mal uns den Organen zuwenden, ich weiß jetzt nicht, wie das 2006 bei dir, aber hast du gerade irgendwie, bist du gehypt, yeah, ich gucke mir die Spiele an oder so, hast du dieses Gefühl, dass es da gerade irgendwie, trifft es dich?
Das Ding ist, ich wohne ja nicht mehr in Deutschland, deswegen ist es da schwierig, dieses Gefühl zu replizieren und ich bin auch viel am Arbeiten. Ich habe gestern das erste Mal in ein Deutschlandspiel reingeschaut, das war Deutschland gegen Schweiz. Ich habe mir den Anfang angeschaut, danach war ich abgelenkt, hatte ich ein Telefonat und habe noch andere Sachen in meinem Computer nachgeschaut. Deswegen habe ich es nicht ganz zu Ende geschaut. Ich glaube, 1-1 ist es geendet. Aber wie ist es bei dir denn, Philipp? Bist du da irgendwie im EM-Fieber?
Also ich war das früher immer. Ich habe früher sehr viel Fußball geschaut. Ich bin früher viel ins Stadion gegangen und so weiter. Ne? Ich habe noch nie eine EM oder WM erlebt, in der eigenen Erfahrung, die mich so wenig interessiert hat. Und ich kenne viele Leute, das wundert mich wirklich, die das spiegeln. Ist nicht so, du sagst und sagen die anderen so, was, hä, wie, nee, das kann doch gar nicht sein. Nee, voll viele Leute sagen, es ist quasi, keine Ahnung, die Nähe zu diesem Deutschland, ich bin für Deutschland, juhu, ja, diese Verbindung, dieser Rest an Patriotismus, den manche sicher noch hatten und sicher auch manche noch haben, ja. Es gibt ja auch Leute, die haben ich sage es mal ganz krass, nicht viel mehr als Fußball in ihrem Leben. Ja? Das sind sicher wahrscheinlich sogar Millionen Menschen in diesem Leben, ja? Für die einfach Fußball alles ist und das Einzige, was wichtig ist in ihrem Leben. Aber bei mir ist es in den letzten Jahren total wenig geworden, auch diese Vorfreude, diese Stimmung. Hat einer gesagt, hey, morgen startet die EM. Und da sagte ich, also es ist jetzt eine Woche oder zwei her, da sage ich, was, morgen startet die EM? Ich wusste das quasi gar nicht. Also es ist bei mir, ich habe jetzt gestern das Spiel so 30 Minuten angeguckt, aber bei mir auch noch nicht so angekommen, aber ich finde das geil, schreibt es in die Kommentare rein, dann würden wir schauen, dass wir das vielleicht Ende der Woche machen und uns mal schauen, wie wird das Ganze denn von außerhalb betrachtet? Wir kriegen ja immer nur die Medienwelt hier von Deutschland statt, juhu, toll, die Public Viewings sind voll, oh, die verbreitern es noch in Berlin jetzt auf 75.000, weil so viele Leute wollen schauen, ja, was sagen denn die Presseorgane aus dem anderen Land?
Da muss man aber, Philipp, fairerweise sagen, noch mal ganz kurz, also ich kriege auf Social Media auch durch so ein paar Freunde von mir mit, was zum Beispiel in Berlin passiert. Und in Berlin ist schon wirklich, da haben die ja vor dem Brandenburger Tor so eine Konzertbühne aufgebaut, die ist super voll. Und jetzt auch, wo die Spiele von Deutschland waren, ich habe es tatsächlich nur mitbekommen, weil ich dann in Stories gesehen habe, dass danach dann auf die Straßen gegangen wurde mit Autos und gehupt wurde und Flaggen. Und ich glaube, das liegt aber und ist dem geschuldet, dass es halt einfach jetzt aktuell im Sommer passiert. Ich kann mich noch erinnern, bei der WM war das auf jeden Fall nicht so. Im Sommer hast du halt gutes Wetter, du bist eher inclined, da das nach außen zu tragen oder irgendwie das als so Tagesunternehmung durchzuführen, dir ein Spiel anzuschauen, ich weiß nicht, Bier zu trinken oder sonst was. Also ich krieg's schon mehr mit, gefühlt, als bei der WM.
Ja, also ich... Lass uns da gerne dann mal darüber sprechen, dann kann ich dir auch mal die Story erzählen. Ich bin damals festgenommen worden, ganz dumm, im Endeffekt dumme Scheiße gewesen. Ich habe ein Bengalo gezündet an einem sehr dummen Ort und dann haben sie mich gleich niedergeknüppelt und in so eine Arrestzelle genommen. Und da war ich sogar noch mit meiner Mama unterwegs, da war ich auch, das wird ihr auch wieder sehr schön gefallen haben, wie ihr Sohn abgeführt wurde, aber viele Jahre her. Lustige Story. Jedenfalls, lass uns jetzt aber mal bitte diesem Thema hier zuwenden, weil es schon sehr krass ist. Und Leute, ich möchte das auch mal ganz kurz sagen. Das ist wirklich ein wichtiges Thema, weil die meisten Menschen werden sagen, hey, klar, ich gebe gerne einem Mensch, der weiterleben möchte, meine Organe ab, wenn ich ablebe, weil ich bin dann tot und ich kann eh nichts damit machen, ich kann sie nicht ins Grab führen. Das denken viele Leute, ich habe das auch so gedacht. Aber nach dem, was ihr heute sehen werdet, meine ich, ihr werdet eine sehr differenzierte Meinung dazu haben. Jetzt lesen wir gerade mal los mit der Einleitung. Wir führen euch heute mal durch unser Research, weil das ist wirklich hochinteressant. Teilt dieses Video gerne an viele Leute, damit Leute einfach aufgeklärt werden über diese Sache, weil es geht hier, so krass es klingen mag, wirklich um Leben und Tod in einer gewissen Art und Weise. Und auch wenn euch sowas passieren sollte, dann geht es um Leben und Tod. Ich lese mal vor. Nach dem eigenen Tod seine Organe zu spenden, ist ja wohl die einzig richtige Entscheidung, oder? Was will man schließlich noch mit etwas, das nach dem Tod nur noch Gewebe ist, welches unter der Erde verwesen würde? Nur religiöse Fanatiker lehnen sie ab. Niemand kann der Organspende rationale Argumente entgegenbringen. Und das ist die Leitlinie der Moderne. So denken wir heutzutage, so wird uns das auch vermittelt. Trotz des rational-wissenschaftlichen Unterbaus appellieren Pro-Organspende-Kampagnen mit moralischen und emotionalisierten Botschaften. Schlagzeilen wie »Du bekommst alles von mir, ich auch von dir« oder »Leben ist teilen« oder »Richtig, wichtig, lebenswichtig«, ja? »Tag der Organspende« und wenn du dir das anschaust, beispielsweise die Superheldenwerbung für Organspende, es gibt ja sehr viele Kampagnen, die ganz klar dafür sprechen und die ich bisher auch dafür ehrlich gehalten habe, wo ich gesagt habe, ja, das macht durchaus Sinn. Ja, warum? Du bist tot irgendwann, du brauchst deine Organe nicht mehr. Die Frage ist nur, bist du wirklich tot? Und dieser Thematik wollen wir uns heute da mal widmen. Staatliche Stellen werben durch die Bank weg für ein Ja zur Organspende, wobei oft vorgegeben wird, man dürfe sich genauso moralisch gut dagegen entscheiden. Gott sei Dank ist es auch so, dass man sich dagegen entscheiden kann, denn es gibt Gründe dafür. Spätestens seit Corona sollte man skeptisch werden, wenn Staaten etwas mit groß angelegten Kampagnen bewerben. Ja, Ich denke, das haben wir jetzt hoffentlich die allermeisten, ich meine die allermeisten Podcast-Hörerinnen und Hörer haben das begriffen. Wenn der Staat unbedingt will, dass du etwas machst und dir vorgibt, das wäre für deine Gesundheit, ganz vorsichtig sein. Ja?
Genau, und wo wir jetzt schon beim Staat sind, nur weil man das jetzt so hört und denkt, okay, tangiert mich das aber direkt. Aktuell debattiert der Bundesrat über eine Initiative für die Widerspruchslösung bei der Organspende. Das heißt, man will gesetzlich verankern, dass alle Bürger automatisch Spender sind, solange sie nicht explizit widersprechen. Das wird jetzt aktuell von mehreren Bundesländern in einem Anlauf im Bundesrat besprochen. Dementsprechend sollten wir mal einmal kritisch beleuchten, was steckt eigentlich hinter diesem gesamten Thema Organspende, Organtransplantation und auch Organhandel.
Definitiv. Und wir gehen mal ganz kurz auf die Historie ein, dass auch alle Leute verstehen, um was es da geht. Es ist auch immer wichtig, sich mit Themen zu beschäftigen. Und wir werden ganz schnell darauf kommen, wo wir plötzlich abbiegen und es eine ganz komische Situation wird, die uns so noch nie dargelegt wurde. Also die Geschichte der Organtransplantation. Erste erfolgreiche Organtransplantation war 1954. Und zwar war das, als ein Mann seinem Zwillingsbruder eine Niere spendete. Der Empfänger lebte noch 8 Jahre weiter mit dem Spendeorgan. Also selbst bei der ersten Organspende war die lebensverlängernde Maßnahme 8 Jahre, was ja schon sehr, sehr gut ist. Blenden wir hier gerade mal die Statistiken zur Organspende in Deutschland und Europa ein. Auch sehr interessant.
Genau, jetzt, da haben wir gerade aktuell 8.496 Menschen, die auf der Warteliste für eine Transplantation stehen. 743 Personen sind auf der Warteliste 2022 verstorben. Und wir sehen, was wir hier an Organen haben im Ranking, wo die Leute am meisten drauf warten. Das ist ganz klar ganz oben die Niere mit 6.683 Patienten, danach die Leber mit nur 840, direkt danach gefolgt vom Herzen mit 699 und danach Pankreas und die Lunge.
Ja, also deswegen sagt ja oftmals auch eine Niere geben. Ja. Also es ist sehr, sehr interessant. Wir führen mal weiter hier. Dezember 1967, ja, 54 war die erste Transplantation. 1967 dann transplantierte der südafrikanische Chirurg Christian Barnard erstmals erfolgreich ein Herz. Sein Patient starb aber nach 18 Tagen an einer Lungenentzündung aufgrund der immunsuppressiven Medikamente. Im Folgejahr 1968 wurden bereits ca. 100 Herzen transplantiert. Also 68 ging es dann richtig los. Immunsuppressiv bedeutet, der Körper, wir alle sagen, oder es gibt, je nachdem, welcher medizinischen Lehre man folgt. Wenn man ein bisschen alternativ geht, dann heißt es, in jeder Zelle des Körpers, überall drin steckt die ganze Information des Menschen drin. Deswegen sind wir so einzigartig. Das bedeutet auch, dass ein Organ ist ja voll mit den Zellen, nehmen wir beispielsweise das Herz. Wenn du das einem anderen Menschen reinmachst, dann wird das von dessen Körper abgelehnt. Warum? Weil er erkennt, das ist nicht meines. Er stößt es somit ab. Und somit musst du Medikamente nehmen, die wiederum das Abstoßen des Wirtkörpers, also der annehmende Körper, dass das unterbunden oder unterdrückt wird. Und diese Medikamente sind sehr, sehr stark. Das ist auch eine starke körperliche Belastung. Und daran sterben viele Leute noch, weil diese Unterdrückung nicht funktioniert. Irgendwann lehnt der Körper das ab. Er schottet sich ab vor diesem Organ und dann stirbst du eben daran. Die Operationstechnik galt als beherrschbar, doch über viele Jahre bekamen Mediziner die Abstoßungsreaktion kaum in den Griff, bis neue Medikamente halfen und in den 80er Jahren die Operationszahlen deutlich stiegen. Bis heute wurden weltweit mehr als 100.000 Herzen verpflanzt. Durchschnittlich leben die Empfänger danach noch gut 10 Jahre, manche auch über 30 Jahre. Das spricht ja von einem absoluten Erfolg dieser Sache. Bedenken hatten die Ärzte damals wegen möglichen Mordanklagen hinsichtlich der Organtransplantation. Jetzt denkt man, warum Mordanklagen? Es wird ja nur einem toten Menschen ein Organ entnommen, oder? Logischerweise. Eine Ad-Hoc-Kommission der Harvard-Universität brachte 1968, womöglich in Reaktion darauf, eine neuartige Definition des Todes ein. Sie schlug vor, den komatösen Zustand der möglichen Organspender als Hirntod zu bezeichnen.
Und dazu schrieb die Harvard-Universität interessanterweise sehr, sehr offen, Unser Hauptziel ist es, das irreversible Koma als neues Kriterium für den Tod zu definieren. Es gibt zwei Gründe für die Notwendigkeit einer Definition. Erstens, Verbesserungen bei den Wiederbelebungs- und Unterstützungsmaßnahmen haben zu verstärkten Bemühungen um die Rettung von Schwerstverletzungen geführt. Und jetzt interessant, zweitens, veraltete Kriterien für die Definition des Todes können zu Kontroversen bei der Gewinnung von Organen für die Transplantation führen. Also es gab hier eine Neudefinition, um die Transplantation von Organen zu erleichtern, weil sonst möglicherweise Ärzte Mordanklagen kriegen würden.
Genau.
Weil, wie du schon gesagt hast, anscheinend der Mensch ja bei solchen Organen nicht komplett tot sein kann, weil das Herz ja sonst dann unbrauchbar ist.
Richtig.
Und da ist dann wieder die Frage, die man sich einfach ganz logisch stellt. Moment mal, also wenn der Mensch noch leben muss in irgendeiner Weise, wie viel Prozent Leben ist dann genug, dass er überlebt, und ab wie viel ist es nicht mehr genug, dass er nicht überlebt, und wo man dann das Herz nimmt, obwohl er ja eigentlich noch lebt. Und das ist ja dann, das liegt ja dann im Ermessen des Arztes, wenn aber der Arzt dann in dem Moment andere Interessen verfolgt oder vielleicht sogar gezahlt wird, wird er sich dann für das Leben des Patienten entscheiden, für das er nicht gezahlt wird, oder für das Leben des Patienten, für das er gezahlt wird?
Bingo. Und genau das ist es. Ich hatte das so auch nicht auf dem Schirm, aber genau das ist der Punkt. Lesen wir mal hier in Deutschland, wie sich da die Entscheidungslösung rechtlich darstellt. In Deutschland gilt die Entscheidungslösung. Organe und Gewebe dürfen nur dann nach dem Tod entnommen werden, wenn die verstorbene Person dem durch Lebzeiten zugestimmt hat. Liegt keine Entscheidung vor, werden die Angehörigen nach einer Entscheidung gefragt. Damit Menschen bei einer Entscheidungsfindung unterstützt werden, bekommen sie in regelmäßigen Abständen Informationsmaterial zugesandt. Als die Entscheidungslösung 2012 beschlossen wurde, sagte Frank-Walter Steinmeier damals, dass es darum gehe, Zitat, den Menschen etwas mehr auf die Pelle rücken, indem wir fragen und nachfragen. Aktuell erneut Debatte um gesetzliche Verankerung der Widerspruchslösung, wonach jeder als potenzieller Organspender gelten würde, der nicht zu Lebzeiten ausdrücklich einen Widerspruch dokumentiert hat. Bisher gilt die Zustimmungslösung. Also bisher gilt, du musst zustimmen, dass du die Organe spenden möchtest. In Zukunft wollen sie es so umsetzen, dass du erst proaktiv sagen möchtest, nein, ich möchte das nicht, oder ja, ich möchte das. Und dann gilt das. Und solange du es nicht ablehnst, bist du automatisch im Organspendepool drin. Gesetz zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft bei der Organspende seit 1. März 2022 in Kraft getreten. Und generell greift bei einem Todesfall im Ausland das jeweilige Landesgesetz, unabhängig von der Nationalität des verstorbenen Personen. Das heißt also, in dem Land, in dem du stirbst, und jetzt sind wir wieder beim Thema Tod, in dem du eingeliefert wirst und du liegst möglicherweise im Koma, dann gelten die jeweiligen Gesetze. Und wenn du das nicht abgelehnt hast, bewusst kann es sein, ich sage jetzt mal in Spanien, Italien oder sonst irgendein Land, dass dir dann die Organe entnommen werden, wenn du es nicht abgelehnt hast. Es gab dann einen Organspendeskandal in Deutschland 2009 bis 2016 mit dem Verdacht auf systematische Richtlinienverstöße zur Bevorzugung bestimmter Patienten bei der Organvergabe. Also im Endeffekt wahrscheinlich wieder, wer mehr zahlt, wer mehr Einfluss hat, hat dann auch die Möglichkeit, schneller an ein Organ zu kommen. Ja.
Bleiben wir mal kurz bei dem Thema, Philipp. Ja, Deutschland. Du hast jetzt mehrere Dinge aufgefasst. Erstmal so, wie es jetzt aktuell noch ist. Die Entscheidungslösung oder die Zustimmungslösung, wo du explizit ausdrücken musst, ich möchte, dass meine Organe gespendet werden, sonst werden sie nicht gespendet. Ich finde, das ist der Weg, wie das ablaufen sollte. Ich halte diese Widerspruchslösung, bei der du, wenn du es explizit nicht machst, dahingehend gefährlich, dass es einfach sehr, sehr viele Leute gibt, die sich nie mit diesem Thema befassen werden und über die einfach hinweg entschieden wird oder auch Leute geben wird, die irgendwie moralisch unter Druck gesetzt werden und dann am Ende einfach eher nicht Nein sagen wollen, als dass sie zustimmen, explizit wollen. Also da ist die Hürde ja, ist ja eine andere, als wenn du sagst, ich sage explizit ja, ich möchte, dass mein Organ gespendet wird, oder du sagst explizit nein, das ist einfach etwas anderes. Deswegen finde ich so, wie es aktuell gelöst wird, gut und richtig. Was jetzt hier mit den Aussagen von Frank-Walter Steinmeier ist, dass er da sagt, dass man den Leuten auf die Pelle rücken muss und immer wieder nachfragen muss. Gut, das ist jetzt nochmal eine andere Geschichte, aber auch irgendwo vielleicht noch nachvollziehbar. Wie gesagt, ich persönlich halte aber nichts von der Widerspruchslösung. Wie siehst du das, Philipp?
Ich würde das differenzieren, wenn es wirklich so wäre, dass wir sagen, da sterben so viele Leute, und du hast das ja vorher auf einer Statistik schon auch gezeigt, in Deutschland sterben mehrere hundert Menschen, die warten auf ein neues Organ, sie kriegen es nicht rechtzeitig und dann sterben sie. Das ist schon eine furchtbare Sache, weil du musst dir vorstellen, irgendwie deine Schwester, dein Bruder, deine Mutter, dein Vater, jemand, der dir sehr nah ist, der wartet und täglich verschlechtert sich sein Zustand und er wartet und er wartet und er hofft, faktisch hofft er auf den Tod einer anderen Person, es geht gar nicht anders, oder auf den, ja, auf den, das Ableben eines anderen Spenders, um selber etwas zu kriegen. Also Leben muss gehen, damit du dein Leben bekommst. Und wenn man jetzt sagen würde, ja gut, aber wenn viele Leute, wenn man denen die Organe entnehmen könnte, dann gäbe es diese Situation nicht mehr, dann hört sich das ja eigentlich ganz gut an. Hört sich doch locken an. Ja, lass uns das so machen, dann werden wir viel mehr Organe haben, dann gibt es in Deutschland keine Menschen mehr, die sterben müssen, die eigentlich leben wollen, weil sie kein Organ rechtzeitig kriegen. Aber, und jetzt kommen wir eigentlich zum Punkt erst, um was es hier geht, der ganz, ganz wichtig ist. Wir wollen jetzt mal auf die Definition eingehen. Was bedeutet das eigentlich? Der Körper des Menschen muss noch am Leben sein, damit die Organe transplantiert werden können. So. Ist der Mensch nicht nur hirntot, sondern richtig tot, dann ist das Organ auch unbrauchbar. Wenn der Mensch ganz tot ist, dann kommt das Herz-Kreislauf-System und somit der Blut- und Sauerstofftransport komplett zum Erliegen. Das zieht rasche Gewebeschäden an den Organen nach sich und verhindert eine Transplantation. Das heißt also, wenn einer wirklich tot ist, wirklich tot, dann kannst du die Organe gar nicht mehr transplantieren, weil sie nicht mehr brauchbar sind. Ja, aber was bedeutet das dann eigentlich, was ein Mensch ist, damit man die Organe noch transplantieren kann? Der Mensch darf also nicht komplett tot sein, was im Umkehrschluss bedeuten würde, dass er teilweise noch lebendig ist. Die Definition laut Wikipedia ist, als Hirntod wird das irreversible Ende aller Hirnfunktionen bei vorhandener Kreislaufaktivität und künstlich aufrechter Atmung aufgrund von weiträumig abgestorbenen Nervenzellen bezeichnet. Beim Begriff des Hirntods handelt es sich um eine Todesdefinition, die 1968 im Zusammenhang mit der sich entwickelnden Intensiv- und Transplantationsmedizin eingeführt wurde, also die neue Definition des Todes. Das Hauptargument ist für den Hirntod als legitime Definition, alle Funktionen des Körpers, wie zum Beispiel die Atmung oder der Herzschlag, können künstlich unterstützt werden, außer der Hirnfunktion. Wenn sie endet, ist der Todesprozess unumkehrbar, so zumindest die Behauptung.
Okay, also fassen wir mal hier ganz kurz zusammen. Der Mensch für den Organhandel darf nicht komplett tot sein, er muss hirntot zumindest sein. Was du jetzt gerade schon erwähnt hast, wo ich auch sagen würde, es ist legitim, wenn quasi bei einem hirntoten Mensch das Hirn ja nicht mehr unterstützt werden kann und das ist wirklich irreversibel, es ist vorbei, aber die restlichen Organe noch künstlich unterstützt werden können, ehe sie dann in einen anderen Körper transplantiert werden, dann klingt das auf jeden Fall sinnvoll, würde ich erstmal sagen.
Würde ich auch sagen, ja. Jetzt lesen wir mal ganz kurz vor, die Techniker Krankenkasse über die Entnahmeoperation. Die Spender erhalten jedoch während der Operation Medikamente, zum Beispiel Opiate und Muskelrelaxantien, die die Muskeln entspannen und Reflexe des Rückenmarks hemmen. Denn unterhalb des Gehirns ist der Körper und damit auch das Rückenmark noch durchblutet. Impulse aus dem Rückenmark können zum Beispiel zur Veränderung des Blutdrucks oder des Herzschlags und so zur reflexhaften Bewegung des hirntoten Menschen führen. Also wir kommen immer mehr darauf, dass, wie, der hat ja noch einen Herzschlag, das Blut läuft noch durch den Kreislauf, ist der jetzt wirklich tot? Und wäre der dann immer, die sagen ja, der wäre in jedem Fall immer 100% tot, darauf wollen wir gleich mal weitergehend eingehen. Erst wenn auch im Kreislauf und Atmung zu endgültigem Stillstand gekommen sind, tritt der klassische Tod ein. Der Körper erkaltet, Totenflecken, Leichenstarre und Verwesung folgen. Das ist dann der wirkliche Tod. Die Leiche ist steif, sie ist starr, sie ist kalt, dann ist sie tot. Wenn sie warm ist, ist sie noch nicht tot.
Jetzt ist halt in diesem Zusammenhang wichtig zu erwähnen, dass die Angehörige von diesen Hirntoten dann in so einer Situation stark unter Druck gesetzt werden durch Ärzte, die dann eben schnellstmöglich bezüglich der Entscheidung einer Organspende drängen. Dazu kommt dann ja auch noch dazu, dass man sich ja von diesen Ärzten abhängig fühlt, weil man gewisserweise ein Vertrauen diesen Personen gibt oder auch Ehrfurcht entgegenbringt, oftmals uninformiert ist oder auch einfach geschockt ist aufgrund der tragischen Situation. Und das dann dazu resultiert, dass man überfordert ist Und das ist halt alles insgesamt eine Mischung, emotional, überfordert, geschockt, was dazu sorgt, dass es auf jeden Fall eine schlechte Entscheidungsgrundlage ist in dem Moment, auf dieser Basis dann über die Organe seines Geliebten zu entscheiden.
Ja, das denke ich auch. Und jetzt schauen wir uns mal ganz kurz ein Video an zur Diagnostik. Wie diagnostiziert man den Hirntod?
So dürfen in seinem Blut etwa keine Schmerz- oder Betäubungsmittel mehr sein. Erst dann beginnt die eigentliche Hirntoddiagnostik nach strengen Vorschriften.
Machen Sie mal die Augen auf. Hallo. Die Augen auf.
Reagieren die Pupillen auf Licht? Verändert sich ihre Größe? Nichts.
Im nächsten Schritt prüfen wir den sogenannten Kornealreflex.
Das Lid zuckt nicht. Kein natürlicher Abwehrreflex. Die beiden prüfen Reflexe, die bei Bewusstlosen selbst im tiefen Koma noch erhalten wären.
Als nächstes testen wir eine Schmerzreaktion im Gesicht.
Puls, Blutdruck, keinerlei Reaktion. Und er hat keine Schmerzmittel. Mit jedem weiteren Reflex prüfen sie immer tiefere Hirnregionen. Der Würgereflex. Dann schieben sie einen Absaugschlauch bis in die Lunge vor, für den Hustenreflex.
Das würde bei jedem von uns einen ganz kräftigen Hustenstoß auslösen. Und bei ihm kommt da jetzt nichts.
Als letztes kommt die Atmung. Das Atemzentrum liegt tief im Gehirn, stirbt meist als letztes ab. Der Patient bekommt erst reinen Sauerstoff, damit er durch den Test nicht geschädigt wird. Dann stoppt Niesen die künstliche Beatmung. Ab jetzt steigt im Blut des Patienten der Kohlendioxidspiegel. Er steuert den Atemantrieb. Im Atemstillstand der Apnoe muss die Atmung anspringen, ein lebenswichtiger Reflex.
Wir haben jetzt den Patienten bereits 7 Minuten in der Apnoe und dann sieht man, dass die Atemzüge auf null runtergehen und in der ganzen Zeit, also in dieser Phase, gibt es keinen einzigen Atemzug.
Die Hirnfunktionen sind also komplett ausgefallen. Unumkehrbar? Das soll eine Untersuchung der Hirnströme zeigen. Ein EEG mit speziellen Nadelelektroden.
Musst du rechts machen?
Rechte Seite?
Mhm.
Solche starken Reize sollten zu heftigen Kurvenmustern im EEG führen.
Die einzigste Aktivität, die wir hier jetzt sehen, ist das EKG vom pulsierenden Herzen, aber keine Hirnaktivität.
Nichts. Über 30 Minuten.
Wir haben durchgehend in dieser Zeit ein Nulllinien-EEG gehabt. Sprich den Nachweis, dass in dieser Zeit keine Hirnaktivität mehr vorgelegen hat. Und damit ist der Irreversibilitätsnachweis für den kompletten Gehirnfunktionsverlust, sprich den Hirntod, nachgewiesen. Und damit ist um 23.55 Uhr auch der Tod des Patienten festgestellt.
Das ist die zwingende Voraussetzung für die Organspende, die der Patient wollte.
Gehen wir die Schritte noch mal kurz durch hier. Erstens, der Patient wird kräftig berührt und laut angesprochen. Zweitens, die Reaktion der Pupillen auf Licht wird geprüft. Drittens, das offene Auge wird berührt und eine Reaktion des Lides geprüft. Viertens, eine Nadel wird durch die Nasenscheidewand gestochen, um eine Schmerzreaktion zu prüfen. Nasenscheidewand, also hier einmal durch. Fünftens, Würge- und Hustenreflex werden durch Einführung von einem Schlauch getestet. Und dann kommt sechstens ein sehr umstrittener Test, der heißt Test auf Atemreflex, der sogenannte Apnoe-Test, abgeleitet vom Apnoe-Taucher. Erst erhält der Patient reinen Sauerstoff, damit kein Schaden entsteht. Dann wird die Beatmung abgestellt, sodass sich der CO2-Spiegel im Blut stetig erhöht. Dieser steuert unseren Atemreflex. In diesem Fall ist kein Atemreflex nach 7 Minuten ohne Beatmung feststellbar. Falls alle Tests negativ sind, ist der Hirntod festgestellt und die Unumkehrbarkeit nachzuweisen. Müssten die Tests entweder nach 12 bis 72 Stunden wiederholt werden oder aber werden zusätzliche Tests gemacht, die Zeit einsparen, beziehungsweise werden körperliche Reize wie der Kniff ins Ohrläppchen und parallel eine EEG-Messung durchgeführt. Wenn hier keine Signale feststellbar sind, wird der Patient auch juristisch als Hirntod definiert. Soweit hört sich das ja alles ganz korrekt an. Ich würde jetzt sagen, hier wird wirklich alles getan, vom Nadelstechen, verschiedene Schritte, dass hier wirklich total sorgfältig geschaut wird, dass der Mensch wirklich tot ist. Das hört sich für mich alles sehr korrekt an.
Genau, und da würde ich auch, Philipp, da würde ich auch in Deutschland beispielsweise davon auch erstmal ausgehen, dass das vernünftig gemacht wird und dass das, was wir vorher erwähnt haben, dass da Leute bewusst sich dagegen entscheiden und jemanden einfach incentiviert für Hirntod erklären, um dann das Organ rauszukriegen, dass das in einem sehr geringen Ausmaß passiert im Vergleich zu wahrscheinlich anderen Ländern. Aber selbst bei dieser Reihenfolge gibt es ja Kritik, wie beispielsweise Professor Cicero Galli Coimbra, der ist Lehrbeauftragter und Professor für Neurologie und Neurowissenschaften der Landesuniversität Sao Paulo, und der sagt zu diesem Apnoe-Test, das ist dieser Test auf Atemreflex, bei dem ja erstmal Sauerstoff gegeben und dann die Beatmung abgestellt wird, dass durch die Ausführung dieser Tests auf Hirntod, dieser sogenannten diagnostischen Tests, töten wir Patienten, um sicherzustellen, dass sie tot sind. Das sagt er zu diesen Tests. Weiter heißt es, im Bereich von 20-50% der normalen Durchblutung des Gehirns ist das Gehirn funktionell still, aber es kann sich immer noch erholen. Wenn man den Apnoe-Test durchführt, bedeutet es, dass man die maschinelle Beatmung stoppt. Bei 40% der Patienten, die dem Apnoe-Test ausgesetzt werden, wird so die Blutzirkulation verringert. Und wenn die Durchblutungswerte des Gehirns des Patienten innerhalb dieses Bereichs von 20-50% der normalen Werte liegen und man den Blutdruck verringert, so wird die Durchblutung heruntergehen auf Werte unter 20%, und das bedeutet, dass man einen unumkehrbaren Hirnschaden durch den Apnoe-Test herbeiführen kann. Es sollte klar sein, dass der Apnoe-Test bis zu 10 Minuten dauern kann. Ein Patient kann dabei für 10 Minuten ohne ordnungsgemäße Beatmung sein, und dies kann den Patienten töten. Deshalb sage ich, dass wenn wir diese Patienten auf Hirntod testen, wir sie töten. Wir töten eine unbekannte Anzahl von diesen Patienten. Einige dieser Patienten mögen eine unumkehrbare Hirnschädigung von diesen Tests gehabt haben, aber eine große Anzahl von ihnen hätte sich wieder erholen können. Und das ist jetzt erstmal direkt schockierend. Könnte man jetzt aber sagen, gut, das ist ja nur eine Meinung von einem Professor. Aber da gibt's andere Schlagzeilen zu, die wir uns mal anschauen. Beispielsweise die Süddeutsche Zeitung schreibt, Ärzte erklären Patienten oft fälschlich für Hirntod. Die American Academy of Neurology gibt zu, viele Details der klinischen Untersuchungen, die für die Hirntoddiagnostik Standard sind, können nicht den Kriterien einer evidenzbasierten Medizin entsprechen. Hier mal ganz kurz, Cut, Philipp, wenn du das hörst, was denkst du dir da?
Ja, deswegen sage ich ja, es ist, und vor allem evidenzbasiert bedeutet ja immer, they have evidence, also es gibt keine Beweise dafür. Jetzt, und ich meine, jetzt sind wir hier schon, und das ist der Zeitpunkt, wo wir in unserem Research hier mal an euch Leute draußen gedacht haben. What the fuck? What the fuck? Wir dachten alle, hey, wenn die diese Tests machen, dann bist du wirklich tot, logischerweise, weil was denn auch sonst? Nee. Es gibt einige, und wir lesen mal weiter. Es wird immer besser. Fox News schreibt, Husband celebrates miracle as brain dead wife wakes up in hospital. Also der Ehemann feiert dieses Wunder, obwohl die für Hirntod erklärte Frau im Krankenhaus wieder aufwacht. Also es gibt wirklich Menschen, die wachen wieder auf, die sind danach wieder normal, obwohl sie eigentlich für Hirntod erklärt wurden. ARD, das erste deutsche Wahrheitsfernsehen, schreibt dazu, Tabuthema Hirntod, Zweifel an der Qualität der Diagnostik. 19-jährige Dänin erwacht aus Koma, nachdem sie für Hirntod erklärt wurde und kurz bevor eine Organentnahme stattfinden sollte. Das heißt, kurz bevor der Chirurg anfängt, ihr den Bauch aufzuschneiden, ist sie, inshallah, Gott sei Dank, nochmal aufgewacht. Ja? Es geht gerade so weiter. ABC News. Patient wakes up as doctors get ready to remove organs. Patient wacht auf, wo die Ärzte gerade sich bereit machen, ihm die Organe zu entnehmen. Bild-Zeitung schreibt, Organe waren schon zur Spende freigegeben. Hirntoter Junge, 13, erwacht aus Koma. Badische Zeitung, für Hirntod erklärt und wieder aufgewacht. Ja, jetzt muss man sich mal vorstellen, bei wie vielen Menschen, die sind ja dann schon durch den Apnoe-Test und diese ganzen Tests durchgegangen, haben das trotzdem überlebt, sind nicht gestorben und danach nochmal aufgewacht. Wie viele von denen wären eigentlich am Leben, die erst gestorben sind durch das Weglassen der Beatmung des Apnoe-Tests, also indem man ihnen die Beatmung wegnimmt. Dadurch sind sie erst gestorben. Somit zusammengefasst kann gesagt werden, die Medizin schafft sich hier ein Testumfeld, um jemanden für tot zu erklären, das wiederum den Tod herbeiführt. Ja, das tötet sie und dann können sie nachher sagen, ja, der ist jetzt tot. Jetzt können wir das Organ entnehmen. Und der ist ja dann immer noch nicht wirklich tot, denn das Blut muss ja noch zirkulieren. Deswegen merkt man das auch, wenn bei einer Organentnahme der Körper aufgeschnitten wird, dann spritzt das Blut. Das Blut spritzt immer nur, wenn der Patient am Leben ist. Wenn ein Patient tot ist, dann spritzt kein Blut. Kannst du aufschneiden, dann läuft das dicke, immer dick werdende dunkle Blut läuft langsam raus, weil es ja im Begriff ist, zu verhärten, ja. Das gerinnt ja alles irgendwann.
Also Philipp,
das heißt, also das
ich würde auf jeden Fall sagen, das ist sehr krass. Das ist etwas, was ich gar nicht so wahrgenommen habe. Hätte man eigentlich denken können, wenn man denkt, an Organe werden aus einem anderen Körper in einen anderen gepackt, dass der Körper ja irgendwie leben muss. Dass aber dieser Test so kritisiert wird, dass er theoretisch, weil ich würde da jetzt nicht jeden Arzt in Deutschland, der irgendwie diesen Test macht, unter Generalverdacht stellen. Ich würde eher sagen, dieses Framework ist ein Framework, was so ausgenutzt werden kann. Und da würde ich dann einfach, ganz einfach, es ist menschlich, wenn du da 8000 Leute auf der Warteliste hast und du hast da vielleicht eine sehr mächtige Familie oder eine wohlhabende Familie, die dich dann als Arzt auch drängt und sagt, hey, schau mal, es muss jetzt schneller gehen, dass du dann eher inclined bist, dass so etwas einfach passiert. Und das ist halt das Problematische daran. Und ich glaube, dass die Ausnutzung dieses Frameworks auf jeden Fall in einem enormen Ausmaß wahrscheinlich auch in anderen Ländern passiert. Ich persönlich würde jetzt aber nicht denken, dass jetzt in Deutschland viele Ärzte da bewusst Leute umbringen, um Organe zu spenden. Es ist aber, aber theoretisch, so wie es hier kritisiert wird, damit möglich.
Kian, die Rahmenbedingungen werden geschafft, damit es, guck mal, ich glaube auch nicht, dass zur Zeit der Pandemie viele Ärzte gedacht haben, haha, ich werde den Leuten ein Genexperiment einspritzen, das super viele Nebenwirkungen hat, während wir lügen und behaupten, es hat sie eigentlich gar nicht, es gibt nicht mal welche und ich mache das, um viele Leute zu töten. Nein, es waren willige Helfer. Sie haben gesagt, ja gut, uns wurde gesagt, es ist alles sicher, es ist alles in Ordnung. Die verlassen sich immer darauf, ist doch alles in Ordnung. Wir halten uns nur an die Regeln. Was haben denn bitte KZ-Wärter nachher gesagt vor Gericht in Nürnberg? Ich habe mich nur an die Befehle gehalten. Ja, was sagt dir denn einer, der in der Massentierschlachtung die ganze Zeit einem Rind irgendeinen Bolzen an den Kopf hält und am Tag wahrscheinlich, ich sag jetzt mal, 500 Rinder wegballert, der sagt, ja, das ist mein Job. Ich habe doch nur mich an die Regeln gehalten. Ich will dir damit nur sagen, also am Ende, ich frage mich, ob die nicht auch solche Berichte lesen. Lesen wir mal ganz kurz weiter. Dirn Birnbacher, Mitglied der Zentralen Ethikkommission der Deutschen Bundesärztekammer, sagt, unter anthropologischen Gesichtspunkten ist es nicht offenkundig, dass der Hirntod mit dem Tod gleichzusetzen ist. Ja, es ist nicht das Gleiche. Birnbacher sagt weiter, bei der Explantation, also der Entnahme von Organen von Hirntoten, werden diese Organe einem lebenden menschlichen Individuum entnommen. Was bedeutet das denn jetzt bitte? Also wenn einer noch am Leben ist und wir wissen nicht, bloß weil er nicht bei wachem Verstand ist, wissen wir ja nicht, ob er nicht Schmerzen fühlen kann, ob er nicht Angst hat oder so. Und jetzt stell dir mal vor, du bist am Leben, du wirst festgekettet an irgendein Bett und einer kommt mit dem Skalpell, schneidet dir den Bauch auf, vielleicht hast du ein Glück und kriegst Schmerzmittel noch, vielleicht auch nicht. Es wäre auf jeden Fall wahrscheinlich, außer für jemanden, der ein krasses Organentnahme-Fetisch hat, gibt es sicher auch solche Leute, für jeden anderen ist es nicht lustig, eine Niere entnommen zu bekommen. Ja? Dass du merkst einfach, irgendeiner nimmt dir was raus. Und jetzt stell dir das mal vor, die Leute sind da noch halbwegs, weißt du, die empfinden noch irgendwas dafür.
Ja, absolut. Das kann ich nachvollziehen. Aber auch deine anderen Argumente, die du davor angebracht hast in Sachen, man macht ja nur das, was einem gesagt wird. Und ob dann diese Methodik, die überhaupt verwendet wird, so wie wir auch schon vorgelesen haben, wie einige behaupten, wie beispielsweise die American Academy of Neurology sagt, das ist nicht entsprechend Kriterien einer evidenzbasierten Medizin. Das halte ich, das sind auf jeden Fall valide Argumente. Was ich vorher gesagt habe, ist, dass ich da einfach ein bisschen optimistischer bin, dass es nicht so ausgenutzt wird. Aber es kann ja nicht, es muss ja nicht mal um das Thema Ausnutzen gehen, sondern ist diese Methodik, die verwendet wird, überhaupt sinnvoll und ist sie vielleicht sogar outdated? Wir haben ja gerade schon erwähnt, das wurde in 1960 eingeführt. Und dazu sagt zum Beispiel Dr. Robert Truog, Medizinethiker an der Harvard-Universität, der Hirntod wird gegenüber der Gesellschaft oft als ein glasklares Konzept dargestellt, als wäre die Linie zwischen Tod und Leben dabei klar definiert. Aber das stimmt nicht. Der Hirntod ist kein wissenschaftlicher Fakt, er ist keine medizinische Diagnose, er ist eine soziale Übereinkunft. Es ist wichtig zu wissen, was man meint, was man sagt, jemand sei tot. Wenn man jemanden meint, der kalt ist und dessen Körper steif ist und der beerdigt werden kann, dann sind Hirntote nicht tot. Sie können in diesem Zustand noch Jahre weiterleben. Die Öffentlichkeit wird in diesem Punkt nicht klar informiert.
Annette Wittmann-Maus, Staatssekretärin des Bundesgesundheitsministeriums, ja, jetzt haben wir eine Stimme aus der Politik, hier auch immer schön zum Einordnen, sagt auf dem Tag der Organspende in Erfurt, Zitat, aus unserer Erkenntnis, die wir von den Wissenschaftlern und der Fachwelt erhalten, ist die Hirntodfeststellung die sicherste Diagnose. Es gibt danach keine Rückkehr ins Leben und von daher ist das auch die Gewissheit, die Menschen brauchen, damit sie in die Organspende dann auch das entsprechende Vertrauen legen können. So. Jetzt siehst du wieder unterschiedliche Interessengruppen. Auf dem Tag der Organspende, wo man natürlich daran interessiert ist, dass möglichst viele Leute ihre Organe spenden, da kommt ein Politiker und erklärt uns einmal wieder, was die Wissenschaft sagt und inwiefern sich die Wissenschaft alle einig sind. Wir kennen das ja. Alle Wissenschaftler sind sich einig über den Klimawandel. Alle Wissenschaftler sind sich einig über die Impfung, die hat keinerlei Nebenwirkungen. Alle Wissenschaftler sind sich einig, der Ursprung des Coronavirus kommt von einer Fledermaus aus dem Tiermarkt in Wuhan. Wir haben keinerlei Beweise geliefert, aber egal. Alle Wissenschaftler sind sich einig. Ja, immer vorsichtig sein. Wissenschaft ist per Definition Widerspruch, bis einer mit einer neuen Theorie kommt. Wenn die Leute erklären, alle Wissenschaftler sind sich einig, dann ist das ein Bullshit, denn sie sind sich niemals einig. Also wenn man von den Wissenschaftlern und der Fachwelt spricht, dann meint man immer ausnahmslose Einigkeit. Ja? Aber es sind ja die Wissenschaftler ganz bewusst, wie wir es auch erlebt haben die letzten Jahre, bei einem Lanz, bei der Maischberger, da werden immer die Wissenschaftler eingeladen, die ein bestimmtes Bild, ein bestimmtes Narrativ, eine bestimmte Agenda verfolgen, die also das Richtige sagen, das gehört werden soll. Thema Ukraine, kommen nur die Kriegsreporter rein oder die Militärexperten, die sagen, die Ukraine wird die Russen vernichten, die Russen haben die schlechteste Armee der Welt, bla bla bla. Ja. Thema Corona, kommen nur die rein, die sagen, die Impfung ist absolut sicher, es gibt keine Nebenwirkungen. Ja, ich bin Dr. Karl Lauterbach. Es gibt keine Nebenwirkungen. Ja, egal bei was, es werden nur selektiv die Leute genommen, die ein Bild entsprechen. Und deswegen ist es so wichtig, und ich hoffe, ihr schätzt das auch, was wir hier machen. Wir arbeiten uns hier wirklich in medizinische Themen teilweise ein, wo wir selber erstaunt sind darüber, was da rauskommt. Und egal, mir kommt es manchmal so vor, egal wo du gräbst, du holst irgendeine Leiche raus, wo du sagst, ach du Scheiße, was ist denn hier eigentlich schon wieder los? Ja? Und jetzt noch die letzte Stimme, die wir hier vorlesen wollen. Professor Andreas Brenner, Philosoph der Universität Basel, sagt Folgendes. Wenn das Hirntodkonzept nicht den Tod des Menschen beschreibt, also mit der Hirntoddiagnostik der Mensch nicht als tot angesehen werden kann, dann hat das eine ganz dramatische Konsequenz. Dann muss man die Organtransplantation, wie sie derzeit praktiziert wird, einstellen. Dann dürfen keine Organe mehr explantiert werden, die dann nämlich den Tod des Patienten zur Folge hätten. Und jetzt sind wir wieder am Anfang unseres Vortrages, wo es damals hieß, sie hatten Angst, dass sie wegen Mord angeklagt werden. Und dann kam diese Ad-hoc-Meldung der Universität von Harvard, dass sie eine neue Form des Todes geschaffen haben, um sich rechtlich absichern zu können, damit genau das nicht passiert. Und wir merken, wenn man jetzt die oberen Schichten abzieht und schaut, was dort eigentlich gemacht wurde, dann ist es nämlich wirklich so, dass diese Patienten im Zweifelsfall wieder weiterleben können. Und wir lesen immer wieder anhand von Beispielen, dass Leute aufwachen, die plötzlich kurz vor der Organentnahme wieder wach sind und sagen, huch, ich bin noch am Leben. Und die Momente später den Schnitt des Skalpells über ihrem Bauch haben würden und man würde ihnen ihre Organe rausnehmen.
Absolut. Also es ist auf jeden Fall ein umstrittenes Thema. Es ist nicht so glasklar, wie man denkt, weil es ja eigentlich so nach außen getragen wird. Jetzt aber mal eine ganz andere Seite, die man hier auch beleuchten sollte, und zwar das Leben des Empfängers. Denn das läuft auch nach einer Organspende, auch nach den ganzen Medikamenten, nicht ganz so reibungslos ab. Erstmal grundsätzlich, die Menschen, die auf ein Spendenorgan warten, haben ja oft Schuldgefühle, weil sie quasi auf den Tod des passenden Menschen warten. Und die hoffen ja dann auch, da gibt es dieses Stichwort Spenderwetter, dass gutes Wetter da ist, welches beispielsweise zum Motorradfahren animiert. Also, dass jemand dann stirbt beim Motorradfahren. Das ist dann etwas, wenn du schon mit so einer Einstellung quasi auf dein eigenes Leben hoffst und dann Probleme hast und Bedenken hast moralisch, selbst wenn das Organ drin ist, dann wirst du dich auch nicht wohlfühlen, selbst wenn du weiterlebst. So, und jetzt der nächste Punkt. Die Leute, die Empfänger, die dann eben ein transplantiertes Organ bekommen, müssen ihr Leben lang starke Medikamente, sogenannte Immunsuppressiva, nehmen, damit ihr Körper das neue Organ nicht als Fremdgewebe abstößt, was es ja eigentlich ist. Und dazu gibt es zusätzlich anscheinend auch etliche Dokumente von hier beispielsweise Science Direct, dass Organspendeempfänger teilweise ihre Persönlichkeit sich ändert nach der Transplantation und auch gerade nach Herztransplantation viele Menschen psychotische Erscheinungen mit Wahnvorstellungen entwickeln.
Was würdest du dazu sagen, Kern? Woran könnte sowas liegen? Wie kann sich der Charakter eines Menschen ändern, wenn er plötzlich Teile eines anderen Menschen in sich trägt?
Erklärung dafür ist das sogenannte Zellgedächtnis, wonach Informationen des gesamten Menschen betreffend in jeder Zelle gespeichert sind. Stichwort dazu Hologramm. Von der Schulmedizin wird dieser Ansatz jedoch kritisiert bis verworfen.
Ja, natürlich, klar, weil das können sie ja nicht verkaufen. Ja? Also das, um es mal ganz simpel zu sagen, wenn du der Frankenstein bist, ja, Frankenstein ist aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt worden und du hast dann, wenn wir davon ausgehen, dass jedes Zellgewebe die Information des Menschen in sich gespeichert hat, zu dem es mal gehört hat, ja, also mein Arm, wenn man den an jemand anderen dran macht, dann ist trotzdem meine Information, alles, was ich mal bin oder war, ist dann verbunden mit diesem anderen Menschen. Das ist ja schon eine sehr unheimliche Vorstellung, wenn man sich das mal denkt, was das eigentlich bedeutet. Ja? Wenn wir alle Energie sind und wir sind alle einzigartig und ich nehme einen Teil von jemand anderem und pflanze den bei mir rein, dann ist dieser Teil dieses anderen Menschen vielleicht seine, ich weiß es nicht, Gefühle, Ängste. Ja? Also man könnte jetzt sagen, da spinnt er jetzt gerade rum, aber ist das völlig auszuschließen? Ich würde es nicht ausschließen. Das ist schon ein sehr krasses Thema und darüber wollten wir jetzt heute mal aufklären. Jeder sollte sich selber mal die Gedanken machen, ob er unter den Informationen, die er jetzt hat, wie er dazu steht. Von uns kein Aufruf in irgendeine Richtung, sich da zu entscheiden. Das muss jeder selbst wissen, Leute. Jeder muss das selbst wissen. Und es gibt mit Sicherheit Ärzte, die das jetzt schauen werden, kommentiert das gerne auch mal rein, die sagen, völliger Blödsinn und was auch immer. Ja, jeder soll sagen, was er denkt und wie er für richtig hält. Trefft eure Entscheidung auf Basis dessen, was ihr wisst. Und jetzt wollen wir mal in ein ganz, ganz dunkles Thema noch zum Abschluss gehen. Das ist ja das, was ich schon vorab angekündigt hatte. Und zwar, dass die ganze Welt des Organraubs ist ja eigentlich nochmal ein eigenes Thema für sich selbst. Ihr könnt es auch mal reinschreiben, wenn ihr das jetzt nun mal jetzt gehört habt, was jetzt kommt. Dann, ich sage euch, da wird manchen das Blut in den Adern gefrieren. Wir sprechen nur von einem ganz, ganz kleinen Teil des sogenannten Organraubes in China. Ja, nur in China. Offiziell wurden bis 2012 Organe von Hingerichteten in China, also Leute, die die Todesstrafe erhalten, auch ohne Zustimmung verwertet und dem Transplantationsmarkt zugeführt. Nach Angaben der Regierung lag der Anteil der Organe von zum Tode Verurteilten bei ca. 60%. Unabhängige Beobachter schätzen die Dunkelziffer auf bis zu 90%. Mittlerweile soll diese Praxis laut offiziellen Angaben bis 2015 beendet worden sein. Doch das Angebot an Organen in China ist ungewöhnlich hoch. Das wusste ich so bisher auch nicht. Was das bedeutet. Die Epoch Times, ein Magazin, welches ja von chinesischen Dissidenten, also Flüchtlingen gegründet wurde. Ich lese das sehr, sehr gerne. Ich bin großer Fan der Epoch Times. Auch die werden gerne als rechtspopulistisch bezeichnet, also die rechtspopulistischen Exilchinesen, weil sie sich mit der Corona-Situation sehr intensiv beschäftigen, Migrationsthemen sehr intensiv beschäftigen, mit dem Thema Diktatur, weil sie geflüchtet sind vor der Diktatur in China. Sie haben also ein gutes Gespür dafür. Die schreiben Folgendes. Der staatlich geförderte Organraub in China ist mittlerweile zu einem Milliardengeschäft geworden. Chinesische Krankenhäuser in ganz China versprechen in- und ausländischen Patienten extrem kurze Wartezeit für jedes gewünschte Organ. Heute im Jahr 2024 hat die Kommunistische Partei Chinas, KPC, an dieser Praktik nicht viel geändert, außer, dass alles nur noch mehr im Geheimen geschieht. Um eine öffentliche Diskussion zu vermeiden, nutzt das Regime seinen wirtschaftlichen und diplomatischen Einfluss, um Entscheider auf seine Seite zu ziehen und Kritiker zu unterdrücken. Wir verlinken diesen Artikel übrigens auch mal unten. Wer sich damit näher beschäftigen möchte, ist wirklich ganz, ganz interessant.
Interessant dabei ist auch beispielsweise hier die Stimme von David Kilgour, einem ehemaligen Staatsanwalt und Menschenrechtsaktivisten, der sagt, selbst als Laie muss einem klar sein, wenn man innerhalb einer Woche eine Niere oder Leber bekommen kann, dann muss ein ziemlich großer Pool an geeigneten Organspendern verfügbar sein, mit gleicher Blutgruppe und Gewebetyp. Da kann etwas nicht stimmen. Und wenn das wirklich so der Fall ist, das ist jetzt meine Meinung, dann ist das ganz klar. Da muss man ja gar nicht weit denken. Gut, klar, China, da leben mehr Menschen, weiß jeder. Aber wenn du in einer Woche direkt dein neues Organ kriegen kannst und es wird dir vielleicht sogar noch zugesagt, wenn du danach fragst, und Wartezeit eine Woche mit deiner Blutgruppe, mit deinem Gewebetypen, dann ist das kein Organ, was da ready für dich liegt und wartet, sondern eins, was vielleicht sogar erst in dem Moment besorgt wird.
Richtig! Alter, das ist ja straight out of a Horror-Movie hier. Leck mich doch am Arsch. Alter, wie krass ist das bitte? Das ist wirklich staatlich. Ne? Das ist ja was anderes, wenn das mexikanische Kartell oder so und sagt dir, du willst eine Niere? Okay, wir besorgen sie dir. Ja, dann gehen die irgendwo hin, entnehmen eine ein, zack, raus und fertig. Aber wir reden hier von staatlichen, von Krankenhäusern, die einen riesigen Pool haben müssen. Das ist doch, also da wird es dir ja ganz komisch. Huig Li, Professor für Pharmakologie, Zitat, die Untersuchungen bisher weisen darauf hin, dass Gewissensgefangene in China wegen ihrer Organe getötet werden. Gewissensgefangene sind Menschen, die kein Verbrechen begangen haben, sondern allein wegen ihrem Glauben, ihrer religiösen Überzeugungen oder politischen Ansichten inhaftiert sind. Den größten Anteil der Gewissensgefangenen machen die Falun Gong Praktizierenden aus. Übrigens, der Grund, warum die Epoch Times gegründet wurde außerhalb Chinas, ist, das waren Falun Gong Praktizierende, eine Religionsgemeinschaft, die wie die Uiguren, also muslimisch Gläubige, in China gejagt wurden, interniert wurden, jetzt Uiguren in Konzentrationslagern in China, und denen wurden die Organe entnommen.
Umerziehungslager, richtig? Die Uiguren sind so in so Umerziehungslagern, so wird es zumindest bezeichnet. Die werden ja dann auch, genau. Ja, sind auch Gewissensgefangene. Und da muss man sich dann mal vorstellen, das sind dann Leute, die dann für ihre Organe getötet werden.
Also so sieht es, danach sieht es gerade aus. Ja, wir müssen jetzt, ich meine, du weißt, wir beide haben uns jetzt jegliches Recht, jemals China zu besuchen, wahrscheinlich gerade in diesem Moment genommen. Aber David Matas, Menschenrechtsanwalt, kein staatliches Organverteilsystem, Hepatitis in den Gefängnissen, Blutverträglichkeit muss gewährleistet sein. Und dennoch gibt es keine langen Wartezeiten. Für diese Menge an Transplantationen muss es permanent rund 100.000 zum Tode verurteilte Menschen explizit getötet werden. Anders lässt sich das nicht erklären. Ja? Checkt man das? Die brauchen zu jeder Zeit eine abrufbare Menge an Menschen, die sitzen irgendwo, die wissen, an dem Tag, wo irgendeiner mein Organ braucht, ist das mein Todesurteil. Das ist doch mal, Alter.
Das ist verrückt. Jetzt muss man wohlgemerkt dem Ganzen hinzufügen, in China, ich habe gerade mal nochmal nachgeschaut, 2014, das ist jetzt die Statistik, die ich vor mir habe, da waren es fast 1,4 Milliarden Menschen, die in China gelebt haben. Die gesamte EU, nur mal zum Vergleich, hatte rund eine halbe Milliarde Einwohner. Also es ist, das Argument will ich auch gar nicht verschleiern und wollen wir auch gar nicht verschleiern, dass in China einfach unglaublich viele Menschen leben im Vergleich zu Deutschland alleine. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, dass diese Verfügbarkeit auf potenziell ein viel, viel dunkleres, dahinterliegendes System hindeutet. Ob das jetzt direkt von der Regierung kommt, das wage ich eher zu bezweifeln. Aber dass die Regierung das quasi nach hinten schiebt und duldet, Das ist das, was hier zumindest ausgesagt wird.
So, und jetzt zum Abschluss noch zur wahrscheinlich heftigsten Nachricht hier, die wir hier gelesen haben. Enver Toti ist Uigure, also genau die Volksgruppe innerhalb Chinas, von der wir vorher gesprochen haben, und Arzt aus der Provinz Xinjiang, der den Organraub in China selbst miterlebte, und vor dem schottischen Parlament machte er 2013 folgende Aussage. Ich habe als Chirurg im Krankenhaus von Urumqi gearbeitet. Ich glaube, es war an einem Dienstag im Juli 1995. Einer meiner Vorgesetzten rief mich an und fragte mich, ob ich vielleicht etwas Verrücktes tun wollte. Ich war jung und sagte ja. Er wies mich an, ein mobiles OP-Set zu holen und zwei Assistenten, also zwei Krankenschwestern, aufzufordern, mit mir mitzukommen. Mit meinen eigenen beiden Assistenten sollte ich mich mit meinem Krankenwagen am nächsten Morgen um 9:30 an der Krankenhauspforte ihn, seinen Kollegen, abholen. Am nächsten Tag fuhren wir zum West Mountain Exekutionsplatz und wir hörten den Schuss, aber zu meiner Überraschung schoss mir Blut entgegen, als ich den Einschnitt machte. Solange Blut fließt, bedeutet das, diese Person ist noch am Leben. Die Einschusswunde war rechts und nicht links, um sicherzustellen, dass die Person weiterlebt. Ich habe den Bauchraum geöffnet und die Leber und beide Nieren entfernt. Das hat weniger als 30 Minuten gedauert. Also mal ganz kurz, kleine Übersetzung. Die erschießen jemanden, aber nicht erschießen, sondern schießen ihm nicht ins Herz, sondern auf die falsche Seite, dass er einfach umfällt, dass er aber noch am Leben ist. Dann kommt ganz schnell der Chirurg, schneidet dir den Bauch auf und entnimmt dir bei lebendigem Leib deine Leber und deine beiden Nieren. Chinesische Praxis.
Das ist wirklich dunkel und grausam und auch eklig, yep, wenn man sich das versucht, bildlich mal vorzustellen. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, weil ich da ja gerne einfach optimistisch bin, es ist 1995
passiert. Das war nur damals so.
Es ist 1995 passiert. Hoffen wir einfach und beten wir zu Gott, dass es in diesem Ausmaß nicht mehr oder geringer, nicht mehr wird wahrscheinlich, brauche ich gar nicht sagen, aber nicht so häufig passiert.
Ja, hoffen wir mal. Das ist ja auch eine sehr erfolgreiche Taktik der deutschen Bevölkerung bei den Wahlentscheidungen. Hoffen wir mal, alles wird gut. Wir schaffen das im besten Deutschland aller Zeiten. Alles wird gut. Leute, beschäftigt euch mit der Realität. Das ist ganz, ganz dunkle, eklige Scheiße. Ob das heute so ist, I don't fucking know. Aber wir haben ja die ganzen Zitate vorher gelesen und Epoch Times war von 2024. Die sagen, diese Praxis wird genauso weitergeführt, nur versteckter. Das ist schon heftig. Und das ist ja nochmal ein ganz, ganz anderes Feld und ein anderer Bereich der Organe. Wir reden ja, haben ja bisher nur darüber geredet, was die offizielle, was die offiziellen Zahlen angeht, Menschen, die sich selbst dazu entscheiden können. Aber das heißt also, es gibt ja noch viel mehr Bedarf. Das würde mich auch mal interessieren, wenn mir das einer beantworten könnte. Dieser ganze Extrabedarf, mexikanische Kartelle, chinesische Triaden. Auf der ganzen Welt gibt es Verbrecher, gibt es Leute, die laufen hier mit Narben rum, weil denen eine Niere entnommen worden ist. Ja? Woher kommt der ganze Bedarf danach und was wird damit gemacht? Das ist schon ein heftiges Thema. Ja, aber eines, das ihr angefragt hattet vor einiger Zeit, wir haben uns damit beschäftigt, schreibt uns also auch jetzt rein, welche Themen für die Zukunft interessant sind. Vielleicht machen wir jetzt schon Ende der Woche EM. Kern war auf jeden Fall sehr spannend, war auch gut für uns, dass wir uns da mal weitergebildet haben, denn das macht meine Entscheidung, ob ich das möchte, macht es schon sehr einfach. Jo, war spannend.
Genau. Sehr, sehr spannendes Thema, etwas, was man so hätte nicht gedacht. Ich habe gerade noch nebenbei reingeschaut. Seit dem 1.2015 ist die Verwendung von Organen Hingerichteter offiziell verboten in China. Das war ja hier jemand, der hingerichtet wurde. Und vorher wurde das damit gerechtfertigt. Und es gab tatsächlich auch nicht die Widerspruchslösung in China. Also das dachte ich jetzt gerade, ob es vielleicht in China so ist, dass einfach jeder automatisch, wenn er stirbt, dass da legal quasi sein Organ entnommen werden kann. Das gilt nicht. Aber es wurden eben Leute, Strafgefangene nach Hinrichtung dafür verwendet. Jetzt ist aber, seitdem hat auch China angefangen, ein Spendenregister aufzubauen, um den schwarzen Markt einzudämmen. Allerdings gibt es immer noch Zweifel an der Transparenz und Gerechtigkeit des Systems. Da hat China wohl zwar Fortschritte gemacht, ist aber noch nicht mit den WHO-Richtlinien konform. Das so mal updated einfach zur Situation. Hier sponsored by Perplexity AI übrigens. Das AI-Tool, was ich für Research verwende, mit Quellen drunter.
Sehr gut.
Ja, Freunde, lasst uns eure Meinung zu dem Thema in die Kommentare wissen. Wir sind gespannt, ob das auch etwas Neues für euch war, und teilt es mit Leuten, die da einfach sehr leichtfertig mit diesem gesamten Thema Organhandel, Organspende, ach alles gut, umgehen. Ist vielleicht mal so ein bisschen die Augen öffnet, was das Thema eigentlich wirklich bedeutet.
Absolut, absolut. War wieder spannend, war schön. Da ist auch die Verfasser des Podcasts, Ross und Hopf, selber immer wieder weiterbildet, mit diesem Thema da mal wirklich tief reinzugehen. Da hat man jetzt einiges gelernt daraus. Schreibt uns das gerne zurück, teilt dieses Video, das ist ein ganz wichtiger Inhalt für Leute, die sich damit beschäftigen. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall eine wunderschöne Woche. Macht's gut, bis bald. Ciao, ciao.
Bis dann, ciao.